Moin, moin und willkommen zurück beim Terrilog mit
Lars,
und
Franzi.
je, es wird besser mit den Namen. Heute wieder in einer kleinen Sonderfolge, denn Lars, es ist etwas passiert.
Also ich habe noch Nachträge zum Hedgehog-Song, zum Eagle-Song.
Woher hast du die?
Ich bin schon seit Jahren in einer Terry Pratchett-Gruppe auf Facebook. Die heißt der Terry Pratchett Book Club.
Und der ist auf Englisch.
Der ist auf Englisch. Das sind eigentlich nur Engländer und ich glaube auch ein paar Schotten. Also alle, die Englisch sprechen können. Amerikaner vielleicht nicht, aber Australier auf jeden Fall, wo ja auch eine große Terry Pratchett-Fangemeinde sich befindet.
Genau, und du hast die gefragt nach dem Eagle-Song.
Genau, ich habe mal einfach die Frage, was wisst ihr über den Eagle-Song? Gehört er zur britischen Kultur? Und ja, erstmal meinten sie, ja, natürlich gehört er zur britischen Kultur, weil Terry Pratchett gehört zur britischen Kultur.
Wobei,
Aber.
warte, warte, er hat mal einen bösen Fanbrief bekommen, wo das eher nicht so dargestellt wurde. Von der Bibliothekarin hast du erzählt.
Ach so, der hat gesagt, ja, gut, dass die jungen Leute ihre Bücher lesen. Wenn die erstmal angefangen haben zu lesen, dann können sie auch richtige Literatur lesen.
Richtig nett von so einer Bibliothekarin.
Ja, so ein verkappter Tadel im Lob versteckt.
Aber er ist schon einer der größten Autoren, also so jetzt in der Fantasy-Welt, neben
Genau.
natürlich.
In 37 Sprachen übersetzt, Millionen Bücher verkauft. Er selbst sagt, die Bücher werden am meisten geklaut in England.
Und anscheinend auch in Griechenland gelesen, weil er immer genervt war davon, dass Leute ihm
Er
schreiben.
war ein bisschen genervt von seinen Fanbriefen, weil eigentlich wurde immer erwähnt, dass irgendjemand in Griechenland auch sein Buch liest. Und er sagt, ja, ich weiß, dass ich das in 47 Länder übersetzt habe, aber anscheinend die Fans nicht.
Und die Frage ist ja, lesen so viele in Griechenland das? Oder nur einer, der immer die
Genau,
Leute
genau.
trifft?
Oder stolpern alle Leute über diesen einen, der vielleicht Terry Pratchett in
Also
Griechenland
gibt es
liest.
mindestens einen Menschen in Griechenland, der Terry Pratchett liest.
Genau, das können wir aus dieser Geschichte lernen.
Aber was hat
So,
deine Gruppe erzählt?
genau so. Ich war beim Eagle Song und sie meinen, ja, also es gibt mehrere Dirty Songs, also schmutzige Trinklieder, in denen es über das Buttern von Igeln oder anderen Leuten geht. Ja, anscheinend ein Running Gag. Es wird auch gesagt, über die Navy wird berichtet, die baggert alles, was sie können.
Oh.
Genau. Und Oxford und Yale spielen auch immer eine Rolle. Vielleicht zitiere ich einmal die eine der bekanntesten
Ja, aber
Stellen.
ne, nicht nur zitieren. Es hat ja eine Story. Es ist nämlich anscheinend ein berühmtes altes englisches Gedicht. Das ist ja jetzt nicht von Terry Pratchett, sondern das gab es schon vorher.
Ja, wahrscheinlich formt das jeder dann so um, wie er es gerne haben möchte.
Genau, und der Verdacht war von der Gruppe, mit denen sich Lars unterhalten hat, dass das wahrscheinlich das Original ist, von dem Terry Pratchett
Ja.
ein Teil hat.
Also viele Gruppenmitglieder haben in ähnlichem Wortlaut sowas zitiert.
Okay, dann les mal vor, was da steht.
Ja, learned researchers at Oxford, such as Darwin and Huxley et al., have conclusive proved that the hedgehog cannot be buggered at all. But learned research at Cambridge has the more conclusive shown that this relative safety at Oxford belongs to the hedgehog alone.
Das war bestes
Also ja,
Englisch.
das.
Die Engländer denken wahrscheinlich, du bist jetzt Schotte.
Nee, wahrscheinlich mit meinem Dialekt. Aber ja, im Groben und Ganzen ist das, dass auch Philosophen und Wissenschaftler sich mit diesem Phänomen, der Igel kann nicht baggert werden,
Gebuttert.
gebuttert
Ich
werden,
möchte
beschäftigt
buttern.
haben. Und dass es allein auf den Igel zutrifft, dass er nicht gebuttert werden kann. Alles andere haben sie ausprobiert.
Naja, und ich meine, Cambridge, Oxford, das sind ja alle schon berühmte
Ja, und bei der
Edeluniversitäten.
Navy, die ein bisschen ruppiger sein können, die können auch den Igel buttern, indem sie ihm den Stachel rasieren, steht da.
Ja, das bezieht sich natürlich auf die Haare, die geschnitten werden.
Ja, wahrscheinlich.
Aber dieses Gedicht ist halt anscheinend wirklich ein älteres, was in England kursiert, beziehungsweise im großbritannischen Raum. Und darauf wurde mehrfach in der Grippe Gruppe, in der Grippe.
Ja, genau. Es ist nicht nur ein Lied, sondern England hat so eine Tradition von dreckigen Trinkliedern, würde ich sagen. Da gibt es auch noch eins, der Zauberstab hat einen Knauf am Ende.
Warte, warte, bei Terry Pratchett oder wo
Bei
kommt
Terry
der?
Pratchett kommt er auch öfter vor. Also, Steph has a knob at his end.
Aber das erzählst du uns nicht heute.
Nee, das werde ich auch noch mal recherchieren, was es mit diesem Song auf sich hat. Das scheint auch einer, der öfter erwähnt wird bei Terry Pratchett und in der englischen Gruppe.
Genau, aber du warst noch gar nicht fertig.
Ja, wie gesagt, ein australischer Songwriter hat auch seine eigene Version von diesem Song verfasst.
Und die hat er verfasst in Absprache
In
mit.
Absprache mit, er hat die Erlaubnis gekriegt. Ja, da hat es Terry Pritchett sich auch öfter, also ich habe ja von Franzi wieder ein Buch geschenkt gekriegt, das ist aus der Tastatur gefallen von Terry Pritchett.
Das ist nicht von mir. Aus
Ach,
dem Raum von mir.
ja,
Es
genau.
war mein Tipp.
Ja, genau. Und da erwähnt er auch, dass er sich öfter mal ärgert über Fanfiction, weil die sprechen das ja mit ihm gar nicht ab und erfinden neue Sachen oder so.
Oh Gott,
Oder
wer würde erleben, würde er uns hassen.
sagen, darf ich auf meiner Webseite, nee, noch nicht mal, ich habe mal auf meiner Webseite einen Text von deinem Buch veröffentlicht, ohne ihn vorher gefragt zu haben. So.
Okay, ja.
Von allem, ich möchte meine Katze Esme Wetterwachs nennen, darf ich das? Er sagt, das eine ist so Lappalie, ne, wo man
Ja.
ihn gar nicht fragen braucht. Das andere ist, da hätte er schon gern, dass man mal gefragt hätte.
Aber der Songwriter hat ihn
Der Songwriter
gefragt.
hat ihn gefragt. Also er hat alles richtig gemacht, sehr höflich.
Weißt du, wie der heißt?
Ja, Martin Pearson heißt er.
Und man findet ihn
Bei
unter
YouTube
YouTube
auf jeden Fall.
mit dem Titel.
The Hedgehog can be buggered
Und es wird wirklich schön mitgesungen bei
at
dem Song.
all.
Und das ist auch mit Untertitel, da kann man sehr schön die Inhalte lesen.
Ja, jetzt würde ich noch so einen Schwenker auf Australien
Ja, Australien ist
machen.
eine große Fangemeinde. Wir haben ja auch einen
Genau.
anderen Podcast kennengelernt, der in Australien sehr aktiv ist. Wie
Ja.
heißt der Kontinent nochmal?
4x. Aber Terry Pritchett hat selber auch in diesem Tastaturbuch nochmal gesagt, er meint nicht Australien. Wahrscheinlich hat er dabei gezwinkert, als er es geschrieben hatte. Aber ja, auf jeden Fall heiße Hüpfer. Ein Buch über den Kontinent 4x hat er, nachdem er jetzt öfter in Australien war, verfasst. Also angefangen hat es 1990, da wurde er immer zu Conventions und zu Buchreisen von seinem Verlag eingeladen und vom Verlag vielleicht auch
Ich
gezwungen,
glaube,
dass
gezwungen.
er das macht. Und dann ist er durch Australien getourt. Aber hat es denn eigentlich alle 2 Jahre gemacht, seit 1990? Und ja, da hat er schon einige Sachen erlebt. Er meint, es gibt ja von bis, ne? Also Einkaufsladen, Buchläden, die er nicht so toll findet. Er hat Malls, mag er nicht so gerne. Da wurde auch mal gefragt, oh, dadurch, dass sie so viel reisen, lernen sie ja schön die Landschaft kennen. Nein, ich lerne vor allem Einkaufshallen kennen. Ne? Aber er war schlau und hat dann einfach einen 3-monatigen Urlaub in Australien hinten an seine Lesereihe mit seiner Frau gemacht. Um das Land dann auch mal wirklich kennenzulernen und nicht nur die Buchläden.
Er hört sich ja doch nicht so einfach an. Er hat auch Regeln aufgestellt für Buchläden, meinte Lars.
Ja, genau. Dadurch, dass er so in so vielen Buchläden war, hat er in das Tastaturbuch auch mal Regeln. Was sollten Buchläden denn wirklich für Autoren machen, damit es Autoren bequemer haben? Zum Beispiel kein Bücherregal im Rücken, das tut weh. Natürlich gute Stühle, der Autor sitzt lange, was zu trinken. Wenn das die Vorlesung zur Mittagszeit ist, dann sollte auch was zu essen. Nur ein kleiner Happen wäre auch nicht schlecht. Und er mag es nicht, wenn ein Typ im Hintergrund steht und mitliest, wenn er seinen Vortrag da hält über sein Buch.
Das sind aber
Mit
auch die Schlimmsten,
Stellenzitier.
die immer so, das sieht man ja auch bei Videos, wenn dann jemand eine Vorlesung hat und dann steht jemand und guckt halb über die Schulter, du siehst, dass er mitliest,
Ja.
manchmal nickt er auch noch, das ist bestimmt sehr penetrant.
Ja, das waren so ein paar Sachen.
Eine
Wer es
kleine
genauer wissen
Diva.
will, kann das Buch aus der Tastatur gefallen noch mal lesen. So, ja, genau. Und Terry Pratchett ist auch nicht immer so einfach. Also er wird ja immer so als liebevoller alter Kauz mit weißem Bart und diesem berühmten Schlapphut porträtiert. Und auch viele Buchhändler sagen, ach, der ist ja ein netter alter Herr. Aber Neil Gaiman hat gesagt, das stimmt nur teilweise. Der kennt ihn ein bisschen besser.
Ich glaube, die waren befreundet,
Die waren
oder?
befreundet und dann hat er
Die
gesagt,
haben ja auch Good Omens zum
ja, Terry
Beispiel
Pratchett kann auch
zusammengeschrieben.
anders. Zum Beispiel waren die einmal auch im Buchladen, haben eine Signierstunde gehabt. Und ja, wollten dann weiter zum Radiosender, wo die danach einen Termin hatten. Und Herr Bretsche hat auf den Stadtplan geguckt und gesagt, ach ja, das ist ja nur ein paar Blocks. Das gehen wir einfach zu Fuß.
Oh Gott, das war in New York, oder? Ein paar Blocks.
Na, ich glaube England. Trotzdem
Ja.
war es anscheinend weiter, als man denkt. Es war 3 Kilometer lang. Die beiden sind gerannt und haben es dann 40 Minuten zu spät zum Radiosender geschafft. Der Radiosender war nicht sehr begeistert. Weil die müssten ja improvisieren, weil ihre Hauptgäste noch nicht da waren für die Show. Sie landen auch auf der schwarzen Liste des Radiosenders. Und ja, im Taxi danach zurück, war Terry Pratchett anscheinend ziemlich wütend, weil Neil Gaiman sagte, er wollte ihm gerade sagen, so, hab ich dir ja gesagt, ne, wir hätten ein Taxi nehmen sollen, aber er hat sich's verkniffen, weil Terry Pratchett anscheinend sehr wütend war auf sich selbst und auf die Welt insgemein, auf die Ungenauigkeit dieser Karten. Heute mit GPS wäre es vielleicht nicht passiert. Aber er sagt, dieser Zorn hat ihn angetrieben, auch Bücher zu treiben. Dieser gerechte Zorn. Denn irgendwoher muss er seine Energien ja auch nehmen. Ja.
Manchmal ist Wut etwas, was man gut für kreative Sachen umwandeln kann. Hast du noch etwas für uns?
Nee, das war's eigentlich. Ja, vielleicht nochmal, dass er auf der Australienreise wirklich alles erlebt hat. Also irgendwie hatte immer ein Känguru mit. Irgendjemand hat einen 180 Kilogramm Golem nachgebaut.
Was?
Eine andere.
Und den hat er denn reingetragen? Wie kam dieser Golem in den Buchladen?
Ah, das haben sie transportiert. Da waren mehrere Leute dran beteiligt.
Oh.
Genau.
Warte, welches Buch sind Golems?
In vielen Büchern.
Ja,
Ab die Post zum Beispiel. Hohle Köpfe.
Genau. Also es gibt mehrere Bücher, in denen Golems vorkommen.
Eine Frau wollte, dass er ihre Sense, ihr Sensenklingenblatt signiert. Und er gesagt, was denkt ihr? Hätte ich da ablehnen können, zu sagen, dass ich das nicht mache? Genau. Und irgendjemand hat immer ein Känguru dabei gehabt in Australien.
Ich habe mir mein persönliches
Und Bananen-Daiquiri. Also mag er wirklich gerne.
Was?
Aber nach seinem dritten Buchstopp hat er immer Bananen-Daiquiri falsch geschrieben in dem Buch. Ich glaube, die Daiquiris hätten viel Alkohol auch. Ist dein Lieblingsgetränk, aber wenn jeder Buchladen weiß, dass es dein Lieblingsgetränk oder so drei am Tag hast, bist du beim dritten Buchladen auch wirklich gut gelaunt.
Ja, also danach hast du gute Laune, ja.
Okay, das war erstmal meine Nachträge.
Ich habe noch was Spannendes und das erzähle nicht ich, sondern wieder Lars. Lars, wie kam er denn zu seinem ersten Buchveröffentlichung?
Ach so, ja. Also, Terry Pratchett wird auch öfter gefragt, wie ist er so berühmt geworden? Was ist denn dieser Trick? Und er sagt, es gibt eigentlich gar keinen Trick. Und er ist auch eigentlich auch genervt, dass ihm in den Leserbriefen immer gefragt wird, was ist der Trick für ein berühmtes Buch? Er selber hat einen angewendet. Also
es gibt also doch einen
Trick, ja, genau.
Der gar nicht so schlecht
war. Er hat sich darüber informiert. Beim Verlag ist gerade ein Lektor gegangen und er hat dem Verlag einfach sein Manuskript zugesendet, wo der Lektor gegangen war und gesagt, ja, ist alles mit diesem Lektor da abgesprochen. Und weil der Brief war auch adressiert an diesen Lektor, der gegangen ist. Ja, ich habe so die Fehler ausgemerzt, wir können ja jetzt veröffentlichen.
Und so wurde es.
Und der Vertrag dachte, oh scheiße, wir haben irgendwas übersehen, wir müssen den jetzt irgendwie veröffentlichen.
Welches Buch war das?
Weiß ich gar nicht, kein Scheibenweltbuch.
Nee, kein Scheibenweltbuch.
Nee. So hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Dann hat er es noch bei vier weiteren Verlegen versucht. Ne? Also bis die Scheibenwelt erst erfolgreich wurde, hat es schon ein bisschen gedauert. Deswegen so diesen Knopfdruck, man wird einfach auf Knopfdruck berühmt, das gibt es, glaube ich, nicht. Ist viel harte Arbeit, hat er gesagt.
Und du hast ja auch gesagt, er hat einfach weitergeschrieben. Also er hat einfach gesagt, ich mache dies, aber der Erfolg ist gerade, ja, wäre schön. Aber
er war, glaube ich, auch ein bisschen Workaholic. Also er konnte nicht aufhören zu schreiben, weil er dachte, wenn er aufhört zu schreiben, fehlt er so seine Fantasie, so dieses Gefühl. Mhm. Nachdem er das erste Buch, das er erfolgreich war, hatte, hat er einfach durchgängig geschrieben, weil er dachte, er verliert sonst dem Flow, die Fantasie für die Welt.
Das haben, glaube ich, viele kreative Menschen, die Angst, die Kreativität geht verloren.
Ja, es ging auch ein bisschen auf die Gesundheit. Also er musste eine Herzmedikamente nehmen, hat Stent eingesetzt. Ja.
Weil er sich so aufgeregt hat?
Ja, und ich bin noch nicht weiter in meinem Buch.
Weil du bist erst auf Seite 130 oder so.
Vielleicht kommt er auch noch zum Punkt, wo er selber merkt, er muss mal ein bisschen entspannter sein, was das Schreiben angeht.
Also das Buch besitzt du jetzt 2 Tage und du bist das durch.
Aber bisher merke ich nur in der Phase, dass er sehr workaholic war. Auch die neueste Technik, also er hat ja die ersten Computer zum Schreiben und so, hat er benutzt. Vielleicht war er auch deshalb so erfolgreich, weil er einen technischen Vorteil hatte gegenüber anderen Autoren.
Das kann gut sein. Hast du noch was zu erzählen?
Nee, das waren meine Nachträge.
Dann habe ich Nachträge. Lars, du hast gesagt, es gibt Yetis, aber die seien nicht so wichtig. Das stimmt nicht.
Okay, gut.
Ich habe Beweise gefunden. Und zwar, was sind Yetis? Was denkst du?
Muskulöse Affenmenschen mit weißem Fell.
Okay, weißes Fell stimmt schon mal, aber Yetis ist eine Unterart der Trolle.
Oh, ja, das passt ja.
Was sind Trolle denn in der Scheibenwelt?
Trolle auf Silizium basierende Lebensform, wenn ich das definiere. Also die haben ein Hirn aus Metall
Aus
und
Metall.
bestehen aus Steinen.
Ja, aber anscheinend sind Yetis halt im Gegensatz zu den Trollen, die du jetzt sagst, die sind nämlich unbehaart, wenn ich das richtig verstanden habe. Die sind halt Art Stein.
Steine, ja.
Und das Spannende ist, die sind auch wirklich alle unterschiedlich gemasert. Unterschiedliche
Ja,
Steine.
daran erkennt man unterschiedliche Flechten. Moos ist manche ohne Moos.
Genau.
Man kann sie schon erkennen.
Sie essen ja auch Stein. Bei
Schiefer,
Lobsangschnapper gibt es immer warmen Stein zu essen.
Aber der fuscht,
Ja, der Fusch, das war wohl nicht so lecker.
ja.
Also sie sind eine Unterart der Trolle, das ist es. Und sie haben weißes Fell, das war auch richtig. Und sie haben sehr, sehr große Füße. Und deswegen werden sie in der Scheibenwelt gejagt, wegen der großen Füße.
Was kann man mit großen Füßen
Ich
anfangen?
weiß es nicht. Es war eine Aufzählung der wichtigen Dinge. Sie leben im Übrigen in den Bergen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Und zwar in den Spitzhornbergen. Und sie haben. Es gibt zwei Storys, die ich noch gefunden habe dazu. Einmal kennst du die Story mit den Yetis und den Elefanten?
Nein.
Okay. Also, Yetis versus Elefants. Ich weiß nicht wieso, aber es waren 1000 Elefanten. Schlitten fahren in den Spitzhornbergen.
Was machen diese?
Ich weiß es nicht. Sie sind einfach da.
Okay.
Und die Yetis wollten die Elefanten erschrecken und überraschen und haben sich versteckt. Und naja, sie sind halt sehr gut getarnt. Was ist passiert?
Die Elefanten sind einfach über jedes
Ja,
Rüber gefahren.
genau. So sind einige Yetis gestorben,
Oh
weil
nein.
1000 Elefanten mit dem Schlitten über sie hinweggefahren sind. Kommt im Buch voll im Bilde vor. Ist vermutlich voll im Bilde, soll ein Buch über
Über
Zeitungen und Medien sein?
Hollywood.
Hollywood.
Wie Film.
Film, okay.
Filmkunst.
Auf jeden Fall ist das da ein Inhalt.
Ja, okay.
Und was können Yetis? Was sind ihre Spezialkräfte?
Stark an Eis angepasst, denke ich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es gibt noch etwas anderes. Und zwar Special Effect, Anführungszeichen, Voraussicht. Mal gucken, ob du erkennst, was es ist. Sie können in der Zeit, naja, nicht ganz springen, sie können die Zeit speichern. Und zwar immer dann, wenn sie sterben, können sie zurück an den Moment vorher springen und es nochmal neu versuchen. Das heißt, die Yetis sind zwar wahrscheinlich gestorben, als die Elefanten fuhren, aber wenn sie ihren Effekt nutzen konnten, sind sie doch nicht gestorben, weil sie sozusagen aus der Erfahrung, also wiederbelebt.
Und dann machen sie was anderes
Genau,
aus.
und machen was anderes. Woher kennt man das?
Computerspiele, würde ich sagen.
Genau, und es ist wahrscheinlich kein Zufall. Das ist ein kleiner Wink, so, ja,
Ja,
in Computerspielen.
Terry Pratchett mochte ja auch Computerspiele. Elder Scroll Oblivion hat er gern gespielt.
Ach so, echt?
Da sind große Fantasy-Welten. Also, die haben ähnlich wie bei The Witcher große Landschaften konstruiert. Und das hat ihm, glaube ich, gefallen, dass sie so eine Komplettwelt konstruiert haben.
Das liegt da hinten bei meiner Spielekonsole. Ich habe es noch nicht angefangen, weil ich mit Witcher noch nicht durch bin. Aber naja, das ist ein anderes Kapitel. Auf jeden Fall, daher kennt man das. Und jetzt hatten wir ja noch weitere Anhänge und mal gucken, ob ihr weiter gut aufgepasst habt. Und zwar Mönche. Und zwar haben die Jedis und die Mönche, die Kampfmönche des Ordens Wen, haben eine Verbindung, Lars. Kennst du den Orden der Wen?
Ja, sind das die Zeitmönche, die?
Genau. Einmal, Lars, gibt es viele Mönche und Klöster?
Mindestens drei.
Mindestens drei. Sag mal die anderen.
Die lauschenden Mönche irgendwie gibt's.
Ich weiß es nicht. Ich habe das
Ja,
Buch
doch,
nicht
doch.
gelesen.
Irgendwelche lauschende Mönche. Dann die Fremden, die haben auch Kampfkunst. Und ja, noch ein dritter Orden. Da bin ich ja, muss ich aber nachschlagen.
Und das hat er alles schon gelesen gehabt.
Ja, man vergisst doch recht viel.
Ja, Mann. Na gut, Frau auch. Und alles Diverse auch. Also, auf jeden Fall gibt es eine Verbindung zwischen den Mönchen und den Yetis. Und zwar erzähle ich euch ein bisschen was über die Mönche. Die Mönche leben in einem Kloster und zwar im Guidong-Moster.
Ja,
Monsterkloster.
Quidong heißt das. Quidong.
Guidong in den Spitzhornbergen.
Ja.
Kein Zufall, das sind die gleichen Berge. Und sie sind halt das Kloster, was für die Zeit zuständig ist. Sie leben in einem ewigen, milden Frühlingstag, wo Eisschollen treiben, aber Kirschblüten gleichzeitig blühen. Denn sie sind dazu in der Lage, die Zeit zu manipulieren. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Strang der Geschichte zu kontrollieren. Und zwar, indem sie darüber wachen, wie sie verläuft und notfalls Korrekturen machen. Lars, es erinnert mich an eine Sendung im Fernsehen.
Das Rad der Zeit, meinst du? Nee.
Nein. An Loki.
Ach, stimmt, die TVA, ja.
An die TVA, ja, von Marvel.
Ja, ja, doch, doch.
Für jeden, der das nicht weiß, Marvel-Universum habt ihr vielleicht schon mal gehört. Mhm. Und da gibt es eine Serie, wo es eine Organisation gibt. Spoiler, das ist jetzt der Mega-Spoiler. Nee. Die was mit der Zeit zu tun haben. Und auf jeden Fall haben die Mönche das auch. Und die haben halt die Hauptaufgabe, immer zu gucken, dass die Zeit richtig verläuft und können die auch speichern. Und sie müssen dafür aber weltweit auf der Scheibenwelt verteilt sein und haben zum Beispiel in der Morpork auch eine Außenstation. Wusstest du das?
Ja, Frau irgendwas kümmert sich, Kosmopolit kümmert sich um die reisenden Mönche.
Genau. Das stimmt so nicht.
Ach so.
Frau Kosmopolit. Frau Kosmopolit ist die arme Dame, die dauerhaft belästigt wird von den Mönchen.
Ach so, okay.
Alle Mönche pilgern nämlich nach Morpork zu dieser Dame. Weil sie als Orakel von den Mönchen gesehen wird. Und sie kehren danach zurück in ihre Klöster. Man muss sagen, es ist ein sehr, sehr weiter Weg und ein sehr harter Weg. Und die Lektion, die sie erteilt, ist, wenn ihr noch einmal kommt, dann fackel ich euer Kloster ab. Oder verpisst euch und ich verstehe nicht, was ihr immer von mir wollt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie wirklich ein Orakel sein will.
Aber die Mönche sehen das als Leitsätze. Okay, ich muss nicht wiederkommen. Sie hat mir diesen Auftrag gegeben.
Ja, aber stell dir vor, du wirst so zum Orakel. Ein bisschen wie bei Life of Brian. Der aus
Versehen. Haut ab! Genau, ich bin nicht Jesus.
Genau. Er wandelt und nimmt nur einen Schuh. Nehmt es auch, macht es ihm nach. Ja, Otternasen, hier gibt es Otternasen. Ja, Life of Brian. Auf jeden Fall, diese Mönche können mit der Zeit spielen. Und jetzt ahnt ihr die Verbindung. Woher können die Mönche das, Lars?
Keine Ahnung. Von den Yetis vielleicht haben sie das gelernt.
Ja. Genau. Und zwar Lucen.
Lucen
wird da gesprochen. Hat von den Yetis diese Technik gelernt. Wer ist Lucen?
Der kommt einmal in Die Nachtwächter vor, also im anderen Terry Pratchett-Roman. Ist ein weiser Mönch, der eigentlich unauffällig agiert. Ja. Und so ein bisschen innere Frieden, Kampfkunst, und so weiter verinnerlicht hat.
Und warum wir das alles jetzt erzählen, das hat so ein bisschen den Bogen zu Margots Lehre, die sie gelehrt hat. Ja. Weil ich vermute, dass Lobsang-Schnapper auf diese Mönche mit anspielt.
Ja.
Weil die haben auch ein Dojo als Tempel und die Lehre ist halt Kampf, aber trotzdem auch Ausgeglichenheit. Mhm. Die Mönche kommen auch im Zeitdieb vor.
Ja, das ist das.
Das ist das Buch über die Mönche.
Genau das ist.
Und sie haben ein ganzes Kapitel im Atlas der Scheibenwelt. Also das heißt schon, die sind nicht unwichtig.
Ja, da gab es drei verschiedene Arten, die ich schon wieder vergessen habe.
Tja, Lars, dann müssen wir nochmal einen anderen Nachtrag machen. Mhm. Ja, und ihr merkt, es ist gar nicht so wenig, deswegen haben wir es als eigenes Kapitel gestaltet. Wir hatten auch noch eine weitere Frage, die wir gerne beantworten, und zwar die Sprache der Zwerge, Lars.
Ah, okay, denkst du, oder soll, ja gut, dann können wir das andere Kapitel ja auch unbelassen, oder?
Ja, genau, die Sprache der Zwerge. Was ihr nicht seht, Lars kriegt gerade von mir einen Zettel mit Nummern drauf und wunderschönen Worten zugeschoben. Okay. Ich möchte, dass du die drei sagst. Ich würde sagen, Grdutzk.
Okay, Grdutzk.
Das bedeutet guten Tag.
Ah, okay.
Die Zwerge haben wirklich eine Art eigene Sprache und zwar gilt es als Dialekt und zwar das Lalamedos. Kannst du das aussprechen?
Ja, Lamedos.
Lamedos. Und das ist deren Dialekt, der in Ankh-Morpork gesprochen wird. Mhm. Also sie haben schon eine eigene Sprache und es ist auch gar nicht so unwichtig, was sie machen. Die Sprache ist sehr konsonanthaltig, also sehr.
Ja, genau. Wie Kroatisch vielleicht.
Ich weiß es nicht. Es ist wie ein leises Kratzen. Mhm. Und
die Insel.
Genau, es ist halt, als ob man so ein bisschen erstickt, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und die Sprache soll heißen, Lars, lese mal vor.
Katk.
Genau, und das soll die Sprache der Zwerge sein. Mhm. In einem Buch, und zwar im Wachen Wachen, sagt einer der Zwerge, der Riesenzwerg Ulf, nein, Karotte, nämlich etwas auf Zwergisch. Und alle verstehen ihn nicht und geben ihm einen Hustenbonbon. Weil sie halt denken, dass er eigentlich ein Kratzen im Hals hat.
Also es spielt ja schon fast an. Vielleicht hat er sich Kroatisch als Beispiel genommen, weil das auch so vorkommt.
Kannst du das da mal vorlesen?
Jitruc drat etatska.
Und jetzt mal gucken, ob du weißt, wann wofür es steht. Das Starren des großen, heißen Auges am Himmel, dessen fürchterlicher Blick die Öffnung der Hölle durchdringt.
Das ist wohl die Sonne, nicht?
Ja, definitiv. Naja, Zwerge leben im Berg. Ich glaube schon, dass die Sonne
Ja, die
ziemlich
Sonne können
unangenehm
sie,
für
glaube
dich
ich, nicht so
ist.
ab. Wenn du aus einem dunklen Stollen raustrittst und die Sonne leuchtet dir ins Auge, dann bist du nicht so begeistert.
Genau. Und was heißt das da?
Das weiß ich nicht.
Es
Krack,
sollte.
krack,
Krack,
gesprochen.
krack, krack. Ich
Ja,
glaube eher krack. Das
ja.
ist das Gesetz der Zwerge.
Ah, krack.
Und dann gibt es die vier. Die vier haben wir schon mal getroffen.
Das ka knick.
Das ist der König.
Ah, ja.
Also so sprechen sie den an. Und Oma Wetterwachs hat einen eigenen Namen bei den Zwergen, Lars.
Ist das die 5?
Es ist die Fünf. Und das heißt schon was. Ja, die Zwerge kennen sie wirklich gut.
Ich lese mir ein bisschen auf Zwergisch vor. Kirketz rek düppel dutz.
Und jetzt ein bisschen heftiger.
Kirketz rek düppel dutz.
Genau, weil es heißt so viel, nimm den Weg auf der anderen Seite des Berges. Ich glaube, sie sind froh, wenn sie woanders geht.
Ja.
Sie ist nicht ganz so beliebt, wie sie denkt. Aber sie kennen sie. Naja, und wir hatten ja uns gefragt, ob es bei der Balz Probleme gibt. Ja, gibt es. Aber es gibt einen wunderschönen Anmachspruch, den jemand mal aus Versehen gesprochen hat, als er eigentlich was zu essen bestellen wollte.
Okay, soll ich ihn vorlesen?
Ja, probier mal.
Gruck, der Butz, ha, Druck.
Kleines, entzückendes Bergbaugerät.
Ach du kleines, entzückendes
Ja,
Bergbaugerät.
das ist doch schön. So, mach noch mal.
Gruck, der Butz, ha, Druck.
Ja, das war's dazu, Lars. Und zu der Sprache.
Ja.
Ich habe noch eine weitere Sache.
Okay,
Es
ja.
gibt Könige und es gibt Königinnen,
Ja,
wie wir jetzt
das
wissen.
stimmt. Also ja, ich hatte ja gesagt, dass König nicht so wertvoll
Bei den Zwergen, warte, nicht
ist.
wertvoll. Es
Ja.
ist ein Begriff für den Boss im
Ja,
Stollen.
der Boss im Stollen, und da gibt es dann halt viele. Aber es gibt auch einen oberen König. Der
Den Obersten.
niedere König heißt er.
Der Niedere. Ja,
In,
weil Berg ja nach
ja, in
unten.
Überwald, also diesem ziemlich wilden Gebiet, da gibt es halt auch unterirdische Tiefenzwerge. Die Drecks heißen die. Und die haben,
Dreck?
ja,
Ah.
die haben einen niederen König. Genau, und der König aller Zwerge ist, er wird gewählt, indem er einen Steinsemmel bekommt, ein Zwergenbrot.
Ja, Zwergenbrote sind sehr wichtig und was sehr, sehr Besonderes, die sind, es gibt ein Museum.
Genau, ein Zwergenbrotmuseum.
Damit kann man Kriege gewinnen.
Ja, es ist steinhart und besteht ja aus irgendeiner Art Gestein. Essbar ist es vielleicht nicht, aber es ist eine Art Waffe, würde ich sagen.
Ich glaube, die Zwerge essen das. Es ist auch gut, um durch mehrere Jahrzehnte zu kommen. Aber was Lars jetzt nicht gesagt hat, wir hatten das Gendern ja schon erwähnt, es ist vielleicht auch eher eine Königin.
Ja, bei Rhys, also das ist der oberste König in den letzten Terry Pratchett-Büchern, bin ich mir nicht sicher, ob es er oder sie eine Frau ist.
Also Rhys ist der Name des
Rhys, ja,
Wesens.
Rhys heißt der König.
Aber er spielt halt, also die Person ist halt so, dass es nicht so ganz so wichtig ist, was es ist an Geschlecht.
Nö.
Es ist einfach
Es
so.
fällt nicht auf, aber bei manchen Sachen denke ich auch, bei manchen Beschreibungen guckt man ja doch, das sind doch eher weibliche Eigenschaften. Oder hier wird dann mal weiblich angesprochen und da wird dann mal männlich angesprochen.
Und vielleicht spielt Terry Pratchett nur damit.
Ja, vielleicht spielt er extra damit, um dass man nicht
Denn
weiß.
wenn du ehrlich bist, Geschlecht ist nur konstruiert.
Ach so, und ja, einen Nachtrag zu den Zwergen habe ich ja noch mal. Ich hatte ja gesagt, dass die gleichgesinnt sind mit Muslimen. Das stimmt nicht ganz. Terry Pratchett hat in seiner Kunst der Scheibenwelt erwähnt, dass er sich orthodoxe Juden als Vorbild genommen hat. Die sind ja auch sehr strenggläubig, auch was Frauen angeht. Also die Zwerge sind schon sehr konservativ, was Geschlecht angeht, und missachten das einfach, dass es ein Geschlecht gibt.
Es ist nicht wichtig für die
Das ist nicht
Öffentlichkeit.
wichtig für die
Es ist
Öffentlichkeit, ja.
etwas so Privates, dass nur dich das was angeht. Nicht mal dein Ehepartner.
Ja, was öfter zu schon zur Verwechslung. Erstmal, man merkt erst beim späteren Ausgehen, Oh, das ist ja doch eine Frau oder das ist ja doch ein Mann.
Oder jemand anders oder divers.
Genau.
Ich glaube, er spielt damit. Er war definitiv bei dem Thema der Zeit ein bisschen voraus.
Ja, das ist so mein Nachtrag zu den Zwergen.
Soweit, so gut. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bald kommt die nächste Folge dann wieder zum Kapitel.
Ja, das war so jetzt so ein Special mit diesem ganzen Wissen, was zum Hintergrund gehört.
Es ist wieder sehr lang geworden.
Ja.
Also deswegen ist es nicht ein reiner Hörbuch-Podcast geworden. Okay, beim nächsten Mal in Kapitel 11. Tschüss
Tschüss.
bei Terry Look.